das seht ihr vielleicht nicht ganz gut, da die Präsi verändert. Ich lese dann eigentlich das da. Ja? Weil ich die roten Buchstaben nicht wahrnehme. Oder ich, anstatt das hier zu lesen, es geht auf fromm, ne? Ich bin ein Kind Gottes, wenn ich gucke, lese ich das. Auch eine super Botschaft. Und so mancher geht so durchs Leben. Hat einen bestimmten Blick auf sich und die Welt. Wir lesen hier davon, dass Maria eine Wirklichkeitsbrille auf hat. Es ist eine Wiederholung. Zweimal sagt sie dasselbe in diesem Text. Und im Prinzip, während ich darüber nachdachte, ist ja, vielleicht ist das das Erste, dass wir auch so eine Brille aufhaben. Und du und ich haben sie vielleicht sogar ähnlich auf. Und dann hören wir aber, wie Ostern, wie der Auferstandene, ja, der Fakt von Ostern, diese Brille wegnimmt. Und das schauen wir uns heute an. Erstens, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, heißt es da. Und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Zuerst redet sie von wir. Ne? Übrigens, hier wird nur von Maria Magdalena berichtet im Johannesevangelium. In den anderen sind es mehrere Frauen. Hier erkennen wir, dass anscheinend andere dabei waren. Auch hier, sie sagt wir. Aber der Fokus geht ganz auf diese eine Dame. Deswegen wird nur von ihr berichtet. Den Herrn weggenommen. Wir feiern Ostern, ja, und ich bin mir sicher, trotzdem sitzen einige hier, die entweder das schon erlebt haben oder genauso sich fühlen. Ob du dich Christ nennst oder auch nicht. Es ist so, als ob der Herr weggenommen ist. Eigentlich, ich weiß davon, ich habe da mal von gehört, aber eine lebendige Beziehung, ein Gegenüber, nee. Und es kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht bist du so groß geworden. Vielleicht haben dein Elternhaus schon diesen Herrn weggenommen, weil es nie ein Thema war. Vielleicht ist es Leid, Schicksalsschläge, Krankheit. Und es fühlt sich so, als ob er hinweggenommen worden ist. Zweifel kommen und du fragst dich, ist es wirklich so? Deine Lebensweise vielleicht, wie du lebst. Zu schnelles Tempo, vielleicht aber auch Dunkelheiten in deinem Herzen, Abgründe, die ihn so auf Distanz halten oder beziehungsweise dich vielleicht auf Distanz halten, weil du dich schämst und eigentlich ständig am Weglaufen bist. Vielleicht gar nicht alles bewusst, aber du weißt eins, er ist irgendwie weggenommen. Er ist nicht da. Ich sitze hier, aber es ist mehr so ein Entschluss oder es ist Tradition. Oder ich bin meinen Freunden zuliebe hier oder was auch immer. Aber die haben ihn weggenommen. Wo ist der? Ich finde das ermutigend, dass so Ostern beginnt bei Maria. Für jeden, der so empfindet. Und wohl dem, der ehrlich ist und sagt, genau so geht es mir. Dann bist du in bester Gemeinschaft. Wohl dem, dem es nicht so geht, auch der kann Ostern erleben, weil wir merken jetzt und schauen, wie Ostern wird. Die erste Sache, die uns zugemutet wird, ist in diesem Text und die versucht uns die Brille wegzunehmen, diese, er ist nicht da, diese, es gibt ihn nicht oder ich spüre ihn nicht oder wie auch immer Brille, die sagt, vertraue den Fakten. Ja, immer wieder. Die Bibel sagt, vertrau den Fakten. Also auch wenn du ihn nicht erlebst, jetzt hier direkt vor Augen hast, aber glaub uns, die wir es erlebt haben. Und sie beginnen mit einem Ereignis, nämlich von dem Johannes. Eigentlich ist zuerst der Johannes die entscheidende Person. Maria erzählt den anderen Jüngern, Petrus läuft hin, ein anderer, hier heißt es der Jünger, den Johannes, der Jesus lieb hatte oder auch den Jesus lieb hatte und der läuft hin. Und interessant, fällt euch auf, er läuft zum Grab, er schaut rein und dann bleibt er stehen. Petrus natürlich rennt rein, guck, ja, das ist auch so ein Typ. Warum bleibt der andere draußen? Ich glaube, es liegt daran, dass es bei ihm anfängt zu arbeiten. Er sondiert die Fakten. Er überlegt das, was Jesus gesagt hat und er guckt hinein. Und was sieht er da? Er sieht Leinentücher zusammengelegt an einem Ort liegen. Und ich glaube, wie es durchgeht, warte mal, zusammengelegte Leintücher, das offene Grab, kein Jesus. Ist das Grab wirklich leer? Was ist hier geschehen? Was kann geschehen sein? Waren es die Gegner? Haben die ihn weggenommen? Die Römer, vielleicht die Juden, die es nicht wollten, hohe Priester, aber macht das Sinn? Dann kommen sie doch gleich um die Ecke und sagen, guck mal, hier ist ein toter Jesus. Das kann nicht sein. Ist er gar nicht wirklich gestorben? Leute, und er arbeitet wieder, nee, das kann nicht sein, denn ich habe gesehen, wir haben gesehen, wie sie ihn eingewickelt haben. Damals wurden sie wie Mumien eingewickelt. Das ist schon schwer, wenn man nicht gestorben ist, da schon alleine rauszukommen. Und dann, wenn man so gemartert war wie der, geschlagen, blutig, gekreuzigt, der war am Sterben. Ja, wenn dann, wie hat sich dieser Halbtote da rausgekämpft? Und warum macht er sich dann die Mühe, das ordentlich alles hinzulegen? Diebe, Grabräuber, aber auch da wieder die Frage, warum legen die das alles ordentlich hin? Also, wenn, dann schleppt man ihn doch mit den Tüchern raus und packt ihn woanders raus. Aber warum packt man ihn aus? Auch Juden, warum fromme Juden ihn geklaut haben sollten, die fassen keinen Leichnam an, ihr Lieben. Also irgendwie stimmt alles hinten und vorne nicht. Und es arbeitet. Und deswegen werden diese Fakten hier erwähnt. Weil Johannes, da hat es gearbeitet. Und dann heißt es in einem kleinen Beisatz, und er glaubte. Er glaubte. Er sieht die Fakten und er sagt, das ist zu unvorstellbar. Und du kannst es weiterdenken. Das Grab muss leer gewesen sein. Gegner, Freunde, das macht alles keinen Sinn. Selbst wenn es die Anhänger waren, um ein großes Gerücht in die Welt zu setzen, warum sind sie dann alle für dieses Gerücht gestorben? Und kein einziger hat danach gesagt, es tut mir leid, war ein kleiner Betrug, bitte verschon mich. Keiner. Und noch was. Erst viel, viel später definierte man einen Ort, wo dieses Grab sein soll, die Grabeskirche in Jerusalem. Aber so genau weiß man es eben nicht. Die ersten Christen sind nicht zu einem Grab gegangen. Sonst geht man doch zu den Prominenten hin, wenn sie sterben, zu seinem Meister, zu seinem Idol, und besucht mal die Todesstätte. Haben sie nicht. Warum nicht? Weil es keinen Anlass gab. Keiner von ihnen sagte, warum soll ich da hingehen? Das Grab war leer. Nun, aufgrund von Fakten glaubt man noch nicht so, das stimmt. Aber Denken gehört zum Glauben dazu, sagt uns hier die Bibel. Denk nach, vertrau den Fakten und du merkst, wie diese Brille anfängt zu rödeln. Auch wenn ich es jetzt nicht spüre, aber die Bibel sagt, er ist auferstanden. Grab war leer. Aber es kommt noch anderes hinzu. Aber was im Prinzip Johannes hier macht, ist, er vertraut den Fakten. Aber nicht im Sinne von nur für wahr halten, sondern er verlässt sich mit seinem Leben darauf. Es war mal ein Hochseilartist, der führte eine große Nummer auf. Hochseilakt über eine Schlucht. Und er spazierte hin drüber und die Leute jubelten und feierten. Und dann lief er drüber, jonglierend, dann fuhr er mit dem Fahrrad rüber, er frühstückte sogar auf der Leine mitten über der Schlucht und alle jubelten, was der drauf hat. Am Schluss schob er eine Schubkarre rüber, dann belud er sie mit 100 Kilogramm und fuhr sie nochmal drüber. Und dann sagte er, glaubt ihr, dass ich einen von euch herüberfahren kann? Ja, ja, das glauben wir, hast ja 100 Kilo drüber gefahren in der Schubkarre. Okay. Wer macht's freiwillig? Kein einziger meldete sich von den Menschen. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen, ich glaube theoretisch, dass es so ist, und zu dem, ich setze mich rein. Ich gründe meine Existenz auf diesen Glauben. Und Ostern fängt an mit, prüfe die Fakten und dann setz deine Existenz auf diesen Fakt. Das macht Johannes. Aber es gehört noch mehr dazu, sagt uns die Bibel. Nicht nur die Fakten, sondern wir merken später, es kam noch was. Es kam immer Begegnung dazu. Immer. Nicht nur das leere Grab allein, sondern der auferstandene Jesus selber. Und da begegnet uns jetzt, und gucken wir uns die zweite Person an, nämlich Maria Magdalena. Und Leute, lasst uns doch mal die Worte, die Jesus Maria sagt, als Ansprache an uns nehmen. Und die Reaktion, die Maria tätigt, macht sie euch zu eigen. Und ja, ich wünsche jedem von uns so eine Osterbegegnung, dass persönlich Ostern bei uns wird, dem Auferstandenen begegnen. Nun, was sagt denn Jesus? Und ich übersetze mal in mein Wording, würde Kollege Martin Geis sagen. Im Prinzip sagt er hier als erstes: Warum weinst du? Wen suchst du? Und sie fragt er: Suchst du mich? Maria erkennt ihn noch nicht. Aber im Prinzip fragt er das. Wen suchst du, heißt nämlich, ist eine doppeldeutige Sache. Nämlich einmal so generell: Wen suchst du? Aber auch so: Hast du wirklich mich gesucht? Oder hast du nur eine Version von Jesus gesucht, nämlich deine? Wie es dir gut gefällt. Und diese Version heißt jetzt: Er ist leider gekreuzigt und gestorben. Und eigentlich sollte doch mein Heiland, mein Retter sein. Er hat mir so viel Gutes getan. Die hat wirklich viel erlebt. Die wurde heil, die wurde frei. Aber jetzt ist er weg. Und er sagt: Suchst du nur die Version? Leute, das ist die Gefahr von denen, die sich auch Christen nennen, dass wir eine bestimmte Vorstellung haben und der folgen wir gerne. Und Ostern kommt, bam! Also entweder kriegst du Jesus, wie er wirklich ist, oder nicht. Wisst ihr, er ist wirklich. Und wenn du die Bibel liest, merkst du, oh ja, er ist nicht immer nur so, wie er mir gut gefällt und wie ich ihn gut ertragen kann. Nein, er kommt als wirkliches Gegenüber. Und deswegen ist die Frage berechtigt: Wen suchst du eigentlich? Kriegst sie nur als den wirklichen Auferstandenen, ungefähr. Und ich mag diese Frage, weil eigentlich heißt es auch: Suchst du mich? Nicht nur suchst du mich, sondern suchst du mich? Ich will von Maria lernen. Sie weint, heißt es. Warum weinst du? Wann hast du das letzte Mal geweint darüber, dass du diese Brille aufhast vielleicht? Er ist weggenommen. Wann hat dich das letzte Mal geschmerzt? Hat es dich überhaupt je geschmerzt? Es gibt Momente, und ich kenne sie, da denke ich: Wo bist du? Und es ist gut, darüber traurig zu sein, zu weinen, es zur Sprache zu bringen. Oder gehen wir gleich zum nächsten über. Das macht sie nämlich nicht. Sie verharrt an der Stelle, wo sie ihn das letzte Mal gesehen hat. Sie weint, sie bringt zur Sprache und sie formuliert es sogar: er ist weg. Aber nicht: Ich gehe zum Tagesgeschäft über. Ich mache einfach weiter. Ich mache das, was ich schon immer gemacht habe. Ich lenke mich ab. Oder ich finde gute Begründungen und hier und da. Nein, sie weint. Bringt zur Sprache. Und damit zeigt sie eigentlich: ich suche ihn. Sag's mir doch, wo er ist, ich hol ihn. Koste, was es will, ich will ihn haben. Das will ich von Maria lernen. Suche ihn, hör auf, dich abzulenken. Frag nach ihm, gerade wenn du ihn nicht vernimmst. Denn in dieser Frage steckt er schon drin: Er sucht dich. Und das kommt zum nächsten Punkt. Ich liebe es, weil im Prinzip ist ja Jesus, der hier die Initiative ergreift, indem er sie anspricht. Und er geht dann noch weiter. Hab mal. Im Prinzip sagt er dann: Ich suche dich. Und das alles steckt in dem Wort Maria. Leute, das ist der Moment, wo es Ostern wird für Maria, in dem er ihren Namen nennt. Und auf einmal fällt es wie Schuppen von ihren Augen. Die Brille fällt. Völlig neue Wirklichkeit. Ihr müsst euch das vorstellen. In dem Moment dreht sie sich um, dreht sich weg von ihrer Perspektive hin zu ihm. Und es geht: Er lebt. Er hat gesiegt. kann das wahr sein? Er ist da. Aber nicht nur als Sieger. Sie gepackt haben. Und was ist das Erste? Leute, das Erste, was der Auferstandene tut, ist dieser Frau begegnen. Haltet euch das mal vor Augen. Also wenn ich auferstehen würde, der Retter der Welt, würde ich es doch so machen. Welt, glaube an mich. Und die Welt glaubte an ihn. Hat sie aber nicht gemacht. Er ist einzelnen Menschen nachgegangen. Und zwar denen, die ihr Vertrauen auf ihn setzten. Man könnte es so sagen. Warum ist er gestorben? Warum ist er auferstanden? Weil er jeden Einzelnen sucht. Nicht wegen sich ist er auferstanden, um sich zu präsentieren, sondern um dich zu suchen. Und deswegen kommt er zu Maria, versteht ihr? Und spricht sie an und sie denkt, hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu suchen? Nee, habe ich nicht. Maria, es geht mir um dich. Um dich. Für dich bin ich gestorben, für dich bin ich auferstanden, für dich habe ich neues Leben. Dich will ich, dir will ich die Brille nehmen. Sieh, glaube. Und es fängt an, Ostern zu werden. Ich suche dich. Er ist so viel größer und er liebt mich so gewaltig. Und die Reaktion Marias, Rabboni, das heißt mein Meister. Sie sagt noch nicht Herr, das sagen die Christen später, Herr, du bist der Herr über alles, sondern sie sagt einfach, mein Meister. Das heißt so viel wie, ja, du stehst über mir, aber auch ich folge dir, wohin es geht. Ich lerne von dir. Du bist es der, dem ich weiter folgen will. Mein Meister, wie schön. Wisst ihr, und das ist die Reaktion eines jeden, der ihm so begegnet. Da ist nicht, ja, da ist einfach, ich will dir folgen. Wenn du Jesus begegnet bist, dann sagt das Herz, das ist es. Genau das ist der Ort. Da gehöre ich hin. Dem folge ich. Nirgendwo anders. Alles andere ist Beiwerk. Das ist die Hauptstoßrichtung. Der ist der Person, dem ich gehören will. Und dann sagt er im Prinzip als nächstes, ich hole dich in meine Familie. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. So kurze Worte, ne? Und er stellt das ganze Evangelium dar. Auf einmal heißt es, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Zu meinem Vater, zu eurem Vater. Im Prinzip sagt er, wisst ihr, durch das, was ich jetzt getan habe, gehört ihr zu mir. Ist der Weg frei. Ab jetzt kannst du wirklich unser Vater beten. Jetzt kannst du diese vertraute Beziehung haben. Ich hol dich in meine Familie. Ich gebe dir eine neue Identität. Kind Gottes sein. Das gilt jetzt für euch. Und nicht nur auf der rechtlichen Ebene sozusagen gehöre ich das an, sondern hier geht es auch um Nähe. Und das zeigt uns der nächste Abschnitt. Dann sagt im Prinzip auch, nicht nur sollst du zu meiner Familie gehören, sondern ich bin dir nah. Wie sagt er das denn, bitteschön? Es ist ein bisschen umständlich formuliert, aber im Prinzip ereignet sich Folgendes. Maria will ihn festhalten. Ja, da heißt es, Jesus sagt, halte mich nicht fest. Manche übersetzen, berühre mich nicht. Aber eigentlich steht hier, halte mich nicht fest. Anderen hat er gesagt, berühre mich als Auferstandener. Thomas zum Beispiel, fass mich an, fasse meine Wunden. Es geht also hier nicht nur ums Berühren. Andere haben ihn berührt. Andere Frauen, die zu Füßen gefallen sind, haben seine Füße berührt. Es geht also nicht um die Berührung, sondern diese Maria muss gesagt haben, jetzt lasse ich dich nie wieder los. Mein Meister, meine große Liebe, mein Retter, der hat mich von allem frei gemacht. Und jetzt lebt er. Bäm. Und er sagt, nee, lass mich los, du musst mich gehen lassen. Denn du musst mich loslassen, damit ich dir näher sein kann, als ich es jetzt bin. Denn wenn ich nicht gehe, kann der Geist Gottes nicht kommen. Aber wenn du mich gehen lässt, dann werde ich in dir Wohnung nehmen. Im Prinzip sagt das vorher seinen Jüngern. Er sagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Wenn du mich gehen lässt jetzt körperlich, damit der Geist kommt. Oh, ganz mal unter uns. Wie viele haben schon gedacht, oh, diesem Jesus wäre ich gerne auch mal leiblich begegnet. Aber hier sagt Jesus eigentlich, es gibt noch eine größere Nähe, etwas Gewaltigeres, als mir leiblich zu begegnen. Wenn mein Geist in dich hineinkommt. Eine Nähe, die alle damals nicht hatten. Und diese Nähe ist jedem von uns hier zugänglich. Also seid nicht bitter darüber, dass ihr nicht vor 2000 Jahren gelebt habt. Dieses Geschenk der Nähe will er uns machen. Und er sagt, lass mich los, damit ich dir nah sein kann. Und dann, das Letzte, geh. Geh, sag's meinen Leuten. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, das und das. Maria ging darauf hin und verkündete den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Er sagt, geh hin, erzähl den Brüdern, meinen Jüngern. Weißt du, hier sagt er noch nicht, geh hin und erzähl's der Welt, sondern erstmal dem Naheliegenden. Ich finde das ermutigend. Manchmal sind die neben dir sitzen heute oder die du kennst, die du nachher besuchst, die Naheliegenden, die das neu hören müssen. Und was wäre unsere Kirche, wenn es Christen gäbe, die einander begegnen und sagen, hey, hör, ich muss dir sagen, der Herr ist mir begegnet und ich muss dir sagen, was er mir erzählt hat. Leute, wenn das stattfindet, ich bin mir sicher, dann würden auch wieder andere Leute in die Kirche kommen. Aber vielleicht reden wir nur abstrakt über ihn. Und unser Herz kennt ihn gar nicht. Und das merkt jeder, dass es Theorie ist. Aber wenn wir wieder anfangen zu erzählen, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe ihn gesehen, mein Herz hat ihn gesehen. Und höre, lass doch mal kurz berichten, was mit mir gemacht hat. Dann werden die Leute spüren, hier ist der Auferstandene am Werk. Ich sehne mich nach diesem Ostern, nach dieser Osterkirche. Und ja, und er tut es. Noch heute. Er macht es jetzt. Darum. Bring ihm deine Tränen. Über das, wo du ihn nicht spürst. Sei ehrlich. Und such ihn da. Und dann vertraue aber auch auf ihn und lass ihn hören, denn er sagt es heute noch. Er sagt nicht Maria, sondern er sagt Uwe oder Anna oder Samuel oder Bettina. Er spricht dich an. Hier, jetzt, er ist da, er ist wirklich. Und dann nimmst du im Glauben an, vertraue darauf. Hör, wie er dich sucht und anspricht. Lass ihn Herr über dein Leben sein. Ja, ergreife im Glauben, was er stellvertretend für dich getan hat. Genieße seine Nähe und glaube, dass er Wohnung nimmt in dich, in dir. Und dann wird er dich in Bewegung setzen, wie er Maria in Bewegung gesetzt hat. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Damit wir selber sagen, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Denn es ist wahr, der Herr lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.